Kapitel 7 Intermezzo Getränke Milch, Kaffee, Tee und Alkohol.
Das bisschen, was ich esse, das kann ich auch trinken, pflegte ein Kollege von mir immer zu sagen.
Ich weiß nicht genau, was er damit meinte, habe aber, wenn ich mir seinen Appetit auf Bier ins Gedächtnis rufe, eine ungefähre Vorstellung. Dieses Zwischenkapitel handelt von den beliebtesten Getränken und ihren Auswirkungen auf die Gesundheit. Milch, Kaffee, Tee und Alkohol. Die Softdrinks und Fruchtsäfte haben wir ja schon in Kapitel 4 besprochen. Bei den Getränken fällt auf, was wir im Allgemeinen für heilsam halten, erweist sich oft als weniger gesund, als man denkt. Und umgekehrt. Milch. Milch ist ein komplizierter Saft. Die Befunde dazu sind widersprüchlich. Zu einer sicheren Einschätzung zu gelangen, ist schwierig. Falls Sie meine persönliche Kurzfassung vorweg hören wollen, ich war immer ein fleißiger Milchtrinker und bin es jetzt nicht mehr. Im ersten Moment mag das überraschen. Milch hat, trotz wachsender Skepsis in den letzten Jahren, nach wie vor ein recht gutes Image. Mehr noch, wenn Sie einen Blick auf die Grafik 6.2 werfen, die die Ergebnisse der großen französischen Meta-Meta-Studie zusammenfasst, sehen Sie, dass die meisten Untersuchungen der vergangenen Jahrzehnte Milch als neutral einstufen. Viele kommen sogar zu einem positiven Ergebnis, nur ein kleiner Prozentsatz fällt ein negatives Urteil. Warum also hält sich meine Begeisterung in Grenzen? Weil es in diesem Fall überzeugende Gründe gibt, am positiven Image der Milch sowie auch an der Zuverlässigkeit der Meta-Meta-Bilanz zu zweifeln. Ein erster Grund zur Skepsis ist, dass ein Großteil der Studien, die uns zur Verfügung stehen, um uns ein objektives Bild zum Thema Milch zu machen, von der Milchindustrie bezahlt wurden. Natürlich, es gibt Forscher, die auch dann noch zu einem unabhängigen Urteil imstande sind, wenn ihre Arbeit von einem bestimmten Industriezweig mit ganz bestimmten Interessen finanziert wird. Vielen jedoch gelingt das nachweisbar nicht. Die New Yorker Ernährungsexpertin Marion Nassel hat dies an einer Stichprobe von 168 industrienahen Studien demonstriert. Von diesen 168 Untersuchungen kamen 156, also 93%, praktischerweise zu einem Fazit, das ganz im Sinne des Sponsors war. Weitere Untersuchungen haben offenbart, sobald bei einer Studie ein Sponsor wie die Zucker- oder eben die Milchindustrie seine Finger im Spiel hat, erhöht sich die Chance eines günstigen Ergebnisses urplötzlich auf das 4- bis 8-fache. Das an sich beweist selbstverständlich noch lange nicht, dass Milch ungesund ist. Die arme Milch kann schließlich nichts dafür, dass sie das Produkt einer mächtigen Industrie ist und dass sich manche Forscher bewusst oder unbewusst korrumpieren lassen. Milch könnte trotzdem sehr gesund sein. Mehr und mehr aktuelle Untersuchungen, die nicht von der Milchindustrie bezahlt wurden, legen allerdings nahe, dass dies nicht der Fall ist. Diese Untersuchungen sind so neu, dass sie gar nicht erst in die französische Meta-Meta-Studie eingeflossen sind. Beginnen wir als Ausgangspunkt für unsere Einschätzung mit etwas Kontext, damit, was wir bereits über tierisches Protein wissen. Die übliche Kuhmilch, die wir trinken, könnte man, überspitzt formuliert, als eine Art animalisches Turboproteinkonzentrat bezeichnen. In Analogie zum Fruchtsaft ist es so, als würde man uns eine Aminosäureinfusion legen. Die Aminosäuren schießen ins Blut und aktivieren sämtliche molekularen Wachstumsschalter, die wir kennengelernt haben: Insulin, IGF-1 und mTOR. Grundvoraussetzung für die Aktivierung des zellulären Bauleiters mTOR sind reichlich frei verfügbare Aminosäuren innerhalb der Zelle. Milch ist, mit anderen Worten, ein Wachstumsgetränk. Ja, es ist das Wachstumsgetränk schlechthin. Das ist an sich nicht böse. Wenn wir als Baby rasant wachsen, ist Muttermilch die wohl ideale Nahrung. Monatelang brauchen wir nichts anderes als Muttermilch. Ungewöhnlich dabei ist, dass wir Menschen, im Gegensatz zu allen anderen Tieren, auch als Erwachsene dieses Kleinkind-Wachstumsgetränk zu uns nehmen. Es kommt aber noch eine weitere Kuriosität hinzu. Wir gießen uns bekanntlich keine Muttermilch ins Glas, sondern die Milch einer anderen Spezies. Das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern auch relevant. Denn im Vergleich zur Muttermilch enthält Kuhmilch die nahezu dreifache Menge Protein. Ungefähr 3,4 Gramm gegenüber 1,2 Gramm pro 100 Milliliter. Sowie die vierfache Menge Calcium. Ein menschliches Baby braucht unter anderem aus diesem Grund volle 180 Tage, um sein Gewicht zu verdoppeln. Ein Kalb nur 40 Tage. Wenn wir somit als Erwachsene Kuhmilch trinken, nehmen wir ein Ultra-Wachstumsgetränk zu uns in einer Lebensphase, in der wir praktisch nicht wachsen. Als Faustregel jedoch lässt sich sagen, Wachstumsfaktoren im Übermaß treiben den Alterungsprozess des Körpers voran. Übrigens vertragen die meisten Erwachsenen, global gesehen, Milch gar nicht. Ihr Darm kann den in der Milch enthaltenen Zucker, die Laktose, nicht verdauen. Als Babys können wir Milch nur deshalb verdauen, weil zu diesem Zeitpunkt in unserem Dünndarm ein Gen aktiv ist, das zur Bildung eines Enzyms namens Laktase führt. Das Enzym Laktase zerlegt im Dünndarm den Milchzucker Laktose in seine Einzelbestandteile, die daraufhin vom Darm aufgenommen werden können. Im Laufe der ersten Lebensjahre wird das Laktase-Gen bei den meisten Menschen stillgelegt. Dies betrifft zum Beispiel den Großteil der Bevölkerung Asiens, China, Japan etc. Die Folge ist, dass Millionen und Abermillionen von Asiaten als Erwachsene Milch höchstens in kleinen Mengen vertragen. In Deutschland sind schätzungsweise 15-20% der Erwachsenen von einer Form von Laktoseintoleranz betroffen. Diese Menschen können Milchzucker nicht oder in nur begrenztem Maße verdauen. Da ihr Darm gegen Milchverzehr mit Blähungen und Durchfall protestieren würde, verzichten sie mehr oder weniger gezwungenermaßen auf Milch. Das Phänomen der Laktoseunverträglichkeit wirft eine interessante Frage auf. Wie ergeht es einem damit? Falls Milch wirklich essentiell für uns ist oder entscheidend zu einer ausgewogenen Nahrung beiträgt, müsste man um das körperliche Wohl all dieser Menschen mit Milchzuckerunverträglichkeit besorgt sein. Fehlt es ihnen nicht an Protein, Calcium und weiteren wertvollen Stoffen? Wie überlebt man ohne Milch? Da die Mehrzahl der Menschheit offensichtlich überlebt, fragen wir lieber gleich, geht es einem ohne Milch nur ein bisschen weniger gut oder richtig schlecht? Treten bei Milchverzicht bestimmte Krankheiten, zum Beispiel weiche Knochen, häufiger auf? Die Antwort lautet nein, im Gegenteil. In mancher Hinsicht geht es einem ohne Milch besser. Wenn Sie aufgrund einer Laktoseunverträglichkeit keine Milch vertragen, ist zum Beispiel Ihr Risiko für einige Krebserkrankungen wie Lungen-, Brust- und Eierstockkrebs gesenkt. Da nicht zuletzt das Krebswachstum von Wachstumskräften wie Insulin, IGF-1 und mTOR stimuliert wird, ergeben diese Befunde auch einen biologisch-mechanistischen Sinn. Dennoch sind dies immer noch eher indirekte Hinweise, was die gesundheitlichen Auswirkungen von Milch betrifft. Aussagekräftiger wäre ein etwas konkreterer Zusammenhang zwischen Milch und dem Risiko für Altersleiden oder dem Sterblichkeitsrisiko. Leider gab es lange Zeit schlicht keine soliden Studien, die diese Frage untersucht hätten. Bis vor kurzem. Erst vor wenigen Jahren hat sich ein schwedisches Forscherteam an die Arbeit gemacht, um dem Zusammenhang zwischen Milch und einem vorzeitigen Tod systematisch auf den Grund zu gehen. Und zwar ohne finanzielle Unterstützung der Milchindustrie. Die Untersuchung an über 100.000 Schweden erschien 2017 im American Journal of Clinical Nutrition, einem der einflussreichsten Ernährungsfachmagazine der Welt. Das Ergebnis der Analyse? Ausgesprochene Milchliebhaber haben ein um 32% erhöhtes Sterblichkeitsrisiko im Vergleich zu Menschen, die sich bei Milch zurückhalten. Grob gesagt, verglich man Menschen, die 2,5 Gläser Milch täglich oder mehr zu sich nahmen, mit solchen, die nur ein Glas oder weniger pro Woche tranken. Die Studie ergab aber auch eine bemerkenswerte Ausnahme. Bei sämtlichen fermentierten Milchprodukten drehte sich der negative Zusammenhang um. Sprich, wer mehr Joghurt oder Käse verzehrt, darf demnach sogar mit einem längeren Leben rechnen. Was, falls wir es hier mit einem ursächlichen Zusammenhang zu tun haben sollten, könnte diesen Unterschied herbeiführen? Warum sollte Milch selbst in höheren Dosen eher schädlich sein, von Bakterien vorverdaute und gereifte Milch jedoch auf einmal heilsam? Joghurt und Käse enthalten ja zum Beispiel ebenfalls reichlich tierisches Protein. Obwohl die Ergebnisse in dieser Hinsicht recht konsistent sind, ist der Wirkmechanismus nach wie vor ein Mysterium. Eine Vermutung lautet, dass sich die Milchsäurebakterien in Joghurt und Käse günstig auf unsere Darmflora auswirken, und zwar in einer Weise, dass der ungünstige Effekt der Proteine und sonstigen Stoffe in der Milch in Schach gehalten wird. Einer anderen, ebenso spekulativen und umstrittenen Hypothese zufolge, ist der Milchzucker selbst Teil des Problems, genauer gesagt die Galaktose. Milchzucker oder Laktose ist ein Zweifachzucker, der sich aus einem Molekül Glucose sowie einem Molekül namens Galaktose zusammensetzt, so wie Kristallzucker aus je einem Molekül Glucose und Fructose besteht. Der Einfachzucker Galaktose scheint dabei ein Molekül zu sein, das sich besonders gern mit den Eiweißstrukturen des Körpers verklebt. Es ist, als hätte man es mit einer Art biochemischem Sekundenkleber zu tun. Indem das Gewebe zusammengekleistert wird, wird es steifer und steifer. Es altert. Unter anderem aufgrund dieses Effekts nutzt man den Superkleber Galaktose im Tierexperiment sogar, um Alterungsprozesse zu erforschen. Sprich, regelmäßige Galaktoseinjektionen führen bei Mäusen zu einer beschleunigten Alterung. Zu den Folgen gehören chronische Entzündungsprozesse, Gehirnabbau sowie ein früher Tod. Beunruhigenderweise kann man diesen beschleunigten Alterungsprozess im Tierversuch bereits mit einer Galaktosedosis hervorrufen, die auf uns Menschen übertragen, einem bis zwei Gläsern Milch täglich entspricht. Dennoch kann auch die Galaktosehypothese nicht alles erklären, denn Joghurt enthält meist ebenfalls recht viel Galaktose. Nur beim Käse ist der Galaktosegehalt geringer. Welche Erklärung sich auch immer als richtig erweisen mag, ein, zwei Gläser Milch täglich. Diese Dose scheint nach dem derzeitigen Stand auch ungefähr die kritische Grenze zu sein, ab der Milch schädlich für unseren Körper wird. Zumindest gilt dies für Frauen. Männer vertragen womöglich etwas mehr, drei Gläser. Die aktuellsten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass man als Frau besonders dann mit einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko rechnen muss, wenn man täglich drei Gläser Milch oder mehr trinkt und zugleich kaum Obst und Gemüse isst, nämlich weniger als eine Portion täglich. Wir sprechen in diesem Fall über eine Sterblichkeitsrisikoerhöhung von immerhin 179%.